Herzlichen Dank für diese Einladung heute hierher und dass ich bei euch heute Gottes Wort sagen darf. Diese Fahrt heute hierher war so für mich eine Fahrt erstmal durch den Reinhardswald in die Vergangenheit. Ich habe so geguckt, vor 40 Jahren war ich das erste Mal hier ungefähr. Damals, es war noch eine ganz andere Zeit, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Da wurde mein Mann gefragt, ob er predigen könnte und er hatte keine Zeit. Wir kamen gerade vorher aus Afrika, als Missionare haben wir da gearbeitet und er hat gesagt, meine Frau kann das machen. Da hat jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, das war dein Vater, Jan, hat dann gesagt, ja, bei uns hat mal die, ich glaube, Helga hieß sie, Helga Becker gepredigt. Das war die Leiterin des Frauendienstes damals. Und deshalb durfte ich dann auch predigen. In Hofgeismar durfte ich das nicht, weil ich ja eine Frau war. Wie sich die Zeit doch geändert hat. Völlig verändert hat. Bei uns in unserer Gemeinde in Kassel-West, wo wir unseren Alterswohnsitz haben und jetzt leben, ist es selbstverständlich, dass Männer und Frauen predigen. Und auch wir haben ein Pastoren-Ehepaar, dass sie sogar und in der Predigt sich abwechseln. Ist alles selbstverständlich geworden. Es hat sich vieles doch verändert. Danach war ich oft hier in Bodenfelde, weil ich doch etliche Familien betreut habe, unter der Geburt als Hebamme und im Wochenbett. Und dadurch hatte ich so einen sehr engen Kontakt zu dieser Gemeinde. Diese Kinder, die ich damals betreut habe, die sind schon alle irgendwo in der Welt verstreut. Heute grüße ich von Kassel-West sehr herzlich. Wir haben heute ein Gemeindefest, so könnte man es nennen. Der neue Pastor für die Vereinigung Hessen-Siegerland, Benjamin Schelvis, wird bei uns eingeführt und das wird groß gefeiert von vielen Abgeordneten aus der Vereinigung Hessen-Siegerland und von unserer Gemeinde mit, weil Benjamin Schelvis ist bei uns Gemeindemitglied. Deshalb fahre ich auch nachher bald wieder zurück, damit ich dann noch ein bisschen mit feiern kann. Bevor wir uns den Predigttext angucken, möchte ich mit uns beten. Guter Gott, du hast uns ein Wort heute gegeben, das sehr wunderbar ist. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest und zu uns sprichst. Amen. Wir haben heute eine wunderbare Geschichte in der Perikope vorgeschlagen. Und damit ich nicht meine Lieblingstexte nehme, nehme ich eigentlich meistens die Perikope. Eine Geschichte voller lauter Zufälle. Hören wir auf die Taufe des ersten Afrikaners nach der Apostelgeschichte 8, 26 bis 39. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Heute würde ich dazu sagen, und völlig verbombt ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, der Kämmerer und ein Mächtiger am Hofe der Kandate, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlacht Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortet der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium Jesu. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschot wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Da ist zuerst Philippus, einer der Griechen der Jerusalemer Urgemeinde. Er ist einer der 7 Diakone, der in der Jerusalemer Urgemeinde ausgewählt wurde. Sie wurden richtig gewählt, die 7 ersten Diakone. Und der Engel des Herrn, nicht irgendein Engelwesen, sondern direkt der Engel des Herrn, gibt Philippus den Auftrag, lässt ihn zur rechten Zeit auf einer Wüstenstraße erscheinen. Und Philippus lässt sich darauf ein. Obwohl er die Koordinaten wenig, obwohl die sehr wenig einladend aussahen. Mein Navi würde jetzt dauernd sagen: Unbekannte Straße, vor Ihnen ist das Ende eines Staus, unbekannte Straße, fahren Sie einen anderen Weg, würde mein Navi sagen. Diese berüchtigte Straße nach Gaza lässt Hitze und Überfälle erwarten. Es ist öde, wer da lang musste, war ausgeliefert, damals und heute. Aber Gottes Geist weist Philippus zum Wagen des offensichtlich wiss- und glaubensbegierigen Menschen. Schauen wir uns die verschiedenen Akteure in der Begebenheit an. Da ist zuerst der Engel des Herrn. Nicht irgendein Engelswesen, nein, einer, den Gott schickt. Einer, der sich von Gott schicken lässt, zu Philippus. Und da ist Philippus, der einen Auftrag bekommt. Einer, der hinhört. Einer, der seinen Auftrag versteht und ihn ausführt. Der sich von Gottes Geist leiten lässt, auch wenn dieser Weg eine Wüstenstraße ist und wenig einladend erscheint. Und da ist noch der Fremde, der Kämmerer, also der Finanzminister der Königin von Äthiopien, und die beiden treffen zusammen. Einer, der Gott schickt, und einer, der Gott sucht. Aber Gott lässt Philippus erstmal hören, zuhören. Er lässt ihn zuhören und genau in dem Moment beim Wagen ankommen, wo der Kämmerer die Stelle liest, die Anlass zu dem Gespräch gibt. Und dann kommt auch noch zur rechten Zeit das Wasser, mitten in der Wüste. Da kommt die Frage des Kämmerers: Wie selbstverständlich, siehe, da ist Wasser, was hindert's, mich taufen zu lassen? Und zum Schluss ist Philippus gar nicht mehr nötig. Er hat seinen Auftrag erledigt und das Erleben, dass Philippus weg ist, bringt dem Kämmerer Freiheit, seine Straße fröhlich zu ziehen, ohne noch an was anderes zu denken. Gucken wir nochmal zurück, was geschieht zwischen den beiden. Es ist eine geschenkte Zeit, dass die beiden so verschiedenen Menschen Schulter an Schulter auf dem Wagen sitzen und die Schrift über die Schriftrolle gebeugt und die Schrift lesen. Und es ist ein Geschenk, dass jemand fragt, verstehst du, was du liest? Und der das dann auch noch erklären kann. Es ist auch ein Geschenk, dass da auf der Wüstenstraße eine Wasserstelle ist und sie Seite an Seite in diese Taufstelle hineinsteigen können. Ja, es ist wichtig, dass uns von Zeit zu Zeit jemand erinnert, da gibt es noch was Wissenswertes, was Neues, was ich lernen kann. Da kriegt jemand, der Kämmerer, heraus, die Chance herauszukommen aus seinem frommen oder unfrommen Autismus und aus seiner Denkblase, so wie wir es heute sagen würden. Und es geht mehr als um ein intellektuelles Verstehen. Es geht um das Erkennen, vielleicht auch um das Wiedererkennen. Was erkennst du da von dem, was du liest? Geht es dir ins Herz? Trifft es auf etwas, was dort vielleicht schon lange ruht? Die Antwort des Kämmerers zeugt von der Weisheit, die derjenige besitzt, der sein Unvermögen zugeben kann. Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Dieser Kämmerer, ein hochgestellter Beamter, also bei uns wäre das unser Finanzminister, er sagt, wie bin ich so unvermögend? Es ist doch erstaunlich, dass er diese Demut hat. Und alles, aber auch alles, was dann kommt, beruht auf einer Bitte. Er bittet Philippus, auf den Wagen zu steigen, hineinzukommen in sein Leben, in seine Welt. Spätestens hier ist nicht mehr so genau zu erkennen, wer ist Gebender und wer ist Nehmender. Die göttliche Regie, so wie Lukas sie beschreibt, sie gängelt nicht, sie lässt entstehen und ermöglicht. Hier wird ein Mensch gefunden, indem er gefunden wird, findet er. Menschen wie wir sind dazu unerlässlich. Und schauen wir noch auf eine andere Ebene. Dass Philippus offen ist für das, was Gott wirken kann, ist schon allein besonders. Diese Geschichte ereignet sich nicht im luftleeren, geschlossenen Raum. Geschichten vom Glauben tun das nie. Philippus hätte noch mehr Gründe gehabt, diese öde Straße nicht zu betreten. Gerade hatte er erlebt damals, wie einer der Gewährsmänner Jesu, der Apostel Jakobus, hingerichtet worden war. Auch Petrus und Johannes waren mehrmals verhaftet und misshandelt worden. Und einer ihrer begabtesten und geistvollsten Prediger, Stephanus, war gesteinigt worden. Saulus, später Paulus, war noch auf Christenjagd. Alles sprach dafür, sich zurückzuziehen und sich eher zu verstecken. Wir kennen sie auch, die Versuchung, wenn man so richtig müde ist und es satt hat. Wenn Philippus nicht losgegangen wäre, wäre es mit den ersten Gemeinden womöglich anders weitergegangen. Aber er tut es, er hört auf seinen Auftrag und geht los. Er muss dabei auch seine Ängste überwinden. Aber er entscheidet sich für den Weg, der ins Weite führt. Auf Enge und Abschottung zu setzen, scheint nicht der Weg zu sein für das junge Christentum. Das wird noch durch eine andere kleine Feinheit deutlich. Kämmerer, dieser Titel des Afrikaners, kann auch anders übersetzt werden, nämlich in seiner ursprünglichen Bedeutung als Eunuch. also ein kastrierter Mann, das ist ein durch einen Eingriff zeugungsunfähiger Mann, oft ein hoher Beamter im Vorderen Orient. Das gab mehr Sicherheit für die Herrschaft. Das Beispiel sehen wir am Finanzminister, dass sie nicht verführbar sind und seiner Herrschaft nicht untreu werden. Deshalb wurden sie zum Eunuchen gemacht. Ein hoher Preis für dieses hohe Amt. Aber als solcher konnte er deshalb als gottesfürchtiger Mensch nie dem Judentum beitreten. Er konnte kein Proselyt werden, also wörtlich einer, der hinzukommen darf. Er ist einer, der eigentlich für immer draußen zu bleiben hat als Eunuch. Eine furchtbare Zeit. Damals in der jungen Kirche gab es Streit, ob man erst Jude werden muss, um dann Christ zu werden oder gleich als Heide Juden werden kann. Sowas bewegt uns heute nicht mehr. Aber heute geht es los bei der Frage, nehmen wir in unsere Gemeinde jemand auf, der schon als Kind getauft ist? Was wäre an Voraussetzungen sinnvoll oder nicht? Wie regeln wir das? Schon da gibt es sehr verschiedene Antworten in den verschiedenen Gemeinden. Und erst recht ist Bewegung in dieser Debatte drin, seit Menschen aus dem Iran, aus dem Irak, aus Syrien oder anderen vorwiegend muslimischen Ländern kommen. Und in Deutschland vielleicht zum ersten Mal eine Kirche finden und die gleiche Frage stellen wie der äthiopische Kämmerer. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Nun ist es gar nicht so selten, dass viele muslimisch geprägte Menschen keinen wirklichen Bezug zu ihrer Region hatten und haben. Da gibt es nach meiner Erfahrung aus vielen Gesprächen genauso viel Indifferenzen oder gar Ablehnung gegenüber der eigenen religiösen Prägung wie bei uns in unseren christlich geprägten Kulturkreisen. Und zugleich gibt es auch viel Sehnsucht nach Heimat im religiösen Bereich, die Sehnsucht nach einem Ankommen bei Gott. Es scheint so zu sein, dass diese Frage mit Aufwachen bei der Sehnsucht nach dem, was neue Heimat werden kann. Nicht selten empfinden Menschen es als großes Geschenk, was es ja auch ist, dass sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben in dieser Frage frei entscheiden können. Andererseits kann ich nicht bestreiten, dass ich mir die Frage auch stelle, ob sie durch die Taufe nicht bloß einen Fuß in die Tür kriegen wollen, sicher hier bleiben zu können. Wie ernst ist es denn damit gemeint? Natürlich, es ist schon geboten, da auch vorsichtig zu sein und genau hinzugucken, vor allem bei denen, denen alles nicht schnell genug geht. Aber wer will und kann das eigentlich beurteilen? Ehrlich gesagt, ich für mich weiß gar nicht genau, wozu ich bereit wäre, wenn das der sichere Weg wäre, am Leben zu bleiben. Ich bin mir gegenüber sogar da skeptisch. Vielleicht geht es auch deshalb erst einmal darum zu tun, was Philippus tut. Eine Weile am Wagen des Fremden mitzugehen. Erst einmal zuzuhören, genau zuhören. Und dafür muss man selber auch aufhören zu reden oder laut zu denken. Vielleicht muss man manchmal auch erst mal ein Stück nebeneinander herlaufen, bevor man sich Schulter an Schulter auf den gleichen Wagen setzen kann. Und dann kommt das Wasser. Man wird sehen, was dann passiert. Dafür ist niemand mehr verantwortlich, außer Gott selbst. Wer bin ich in dieser Geschichte? Bin ich der Engel? Nicht irgendein Wesen, sondern einer von Gott geschickt? Lass ich mich schicken? Lass ich mich von Gott zu jemand schicken, dem ich jetzt was sagen soll? Bin ich bereit, auf die Impulse Gottes zu hören? Und da ist Philippus. Er hört seinen Auftrag und geht hin. Er hat keine Ausrede. Jetzt passt es nicht. Ich habe so viel zu tun. Ich bin gerade in der Gemeindesituation so eingespannt. Nein, Philippus hört auf seinen Auftrag und geht. Ich bin bereit, loszugehen zu jemand, der meinem Herz fremd ist. Es ist ja ein leichtes, zu einem Freund geschickt zu werden. Hier zeigt sich unser Auftrag. Geh hin und hör erst mal dem Fremden zu. Dann wirst du merken, wo du einsteigen kannst. Die Frage an uns, verstehst du, was du da liest, stellt sich immer wieder. Da können wir von dem Kämmerer nur lernen. In der Bibel zu lesen, sie zu studieren, das ist sehr wichtig. Oft braucht es, um zu verstehen, aber mehr, eine Auslegung, eine Bibelstunde, eine Predigt. Um Gott zu finden, müssen wir sein Wort verstehen, und um im Glauben weiterzukommen. Der Kämmerer hat dazu einen langen, weiten Weg bewältigt. Er hat viel Mühe auf sich genommen, um zu Gott zu kommen. Jeder Mensch ist in seinem Leben auf der Suche nach letztgültigen Antworten, die auch wirklich die Fragen und die Sehnsüchte stillen. Wahre Antworten auf Grundfragen des Lebens, wie zum Beispiel, was gibt mir Halt, der nicht zerbricht? Was ist eine wirklich gute Orientierung im Leben? Wie werde ich mit dem Sterben fertig? Das sind Fragen, die unser Leben bewegen. Die Menschen suchen überall in irdischen Dingen, Religionen und Weltanschauungen. Im Wort Gottes können sie eine Antwort bekommen. In der Taufe wird dem Mensch zugesagt von Gott, was ich in Jesus für Menschen getan hat, das gilt auch für dich ganz persönlich. Du kannst Vergebung erhalten, sodass die Vergangenheit nicht mehr zählt. Du darfst ein Kind Gottes sein. Der Himmel steht offen für dich mit allem, was in Gottes Welt Halt gibt. Gute Orientierung, Liebe, Freude und in Ewigkeit ein Leben in Gott und in Gottes Gemeinschaft. Der Mensch oder du musst nur sagen oder erneuern, ja, das will ich. Ich nehme das Geschenk an. Von nun an soll Jesus mein Leben bestimmen. Er soll mein Herr sein, mein Halt. An ihm will ich mich orientieren. Er soll meine Hoffnung sein. Mit meinem Leben will ich nun alles für Jesus tun. Amen.